Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne hiermit die dritte Sitzung des Bundeswahlausschusses zur Feststellung des endgültigen Ergebnisses der 10. Wahl der Abgeordneten aus der Bundesrepublik Deutschland für das Europäische Parlament am 9. Juni 2024 gemäß § 18 Absatz 4 Europawahlgesetz und § 71 Europawahlordnung. Ich begrüße herzlich die Mitglieder des Bundeswahlausschusses und alle weiteren Anwesenden. Ich stelle fest, dass mit Schreiben vom 28. Mai 2024 die Beisitzerinnen und Beisitzer des Bundeswahlausschusses ordnungsgemäß geladen worden sind, nach § 5 Absatz 2 Satz 2 der Europawahlordnung. Ort, Zeit und Gegenstand dieser Sitzung wurden gemäß § 5 Absatz 3 Europawahlordnung durch Aushang am Eingang des Sitzungssaals öffentlich bekannt gemacht. Außerdem habe ich durch Pressemitteilung vom 24. Juni 2024 auf diese Sitzung hingewiesen. Ich komme nun zu einigen allgemeinen Hinweisen. Die Verhandlung, Beratung und Entscheidung des Bundeswahlausschusses muss in öffentlicher Sitzung erfolgen nach § 4 Europawahlgesetz in Verbindung mit § 10 Absatz 1 Bundeswahlgesetz. Der Bundeswahlausschuss ist nach § 5 Absatz 1 Europawahlordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzerinnen und Beisitzer beschlussfähig. Bei den Abstimmungen entscheidet die Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzenden den Ausschlag nach § 4 Europawahlgesetz in Verbindung mit § 10 Absatz 1 Bundeswahlgesetz. Über die Sitzung wird nach § 5 Absatz 7 Europawahlordnung eine Niederschrift angefertigt, die von der Vorsitzenden, den Beisitzerinnen und Beisitzern sowie der Schriftführerin zu unterzeichnen ist. Die Beisitzerinnen und Beisitzer sowie die Schriftführerin sind gemäß § 4 Europawahlgesetz in Verbindung mit § 10 Absatz 2 Bundeswahlgesetz zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten verpflichtet. Zur Feststellung der Erschienenen. Herr Dr. Langer, Richter am Bundesverwaltungsgericht, fehlt heute entschuldigt. Auch seine Vertreterin, Frau Richterin am Bundesverwaltungsgericht, Dr. Gamp, ist heute verhindert. Darüber hinaus fehlt heute Herr Reusch entschuldigt. Sein bisheriger Stellvertreter, Herr Hütter, hat mich gebeten, ihn von seiner Funktion zu entbinden. Ich habe diesem Wunsch entsprochen. Zum neuen Stellvertreter von Herrn Reusch habe ich auf Vorschlag der AfD Herrn Stefan Brandner berufen. Gut. Herr Brandner, darf ich Sie als Stellvertreter, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. So, des Weiteren begrüße ich vom Bundeswahlausschuss in alphabetischer Reihenfolge von der FDP Herrn Dr. Birkner, vom Bundesverwaltungsgericht Frau Richterin am Bundesverwaltungsgericht Hoog, auch Sie alle ganz herzlich, von der CDU Frau Kansi, ach, jetzt habe ich von der CDU Herrn Dr. Brenner übersprungen, alphabetisch. Und Frau Kansi, von den Grünen Herrn, Frau Dr. von Notz, von der SPD Herrn Dr. Risse und von der CSU Frau Singer. Frau Schubert ist nicht da. Sie hatte sich angekündigt, deshalb erwarten wir Frau Schubert noch. Aber wir sind auch ohne sie beschlussfähig. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier und freue mich, dass Sie da sind. Ich möchte Ihnen jetzt das Team vorstellen, das uns heute bei der Sitzung des Bundeswahlausschusses unterstützt. Das ist zunächst Herr Herberts, der stellvertretende Bundeswahlleiter, Frau Elbert, die stellvertretende Leiterin des Büros der Bundeswahlleiterin, Frau Isfort als Referentin und Herr Neumann als Referent. Wir kommen nun zur Bestellung der Schriftführerin. Nach § 5 Absatz 4 Europawahlordnung ist für die Sitzungen des Bundeswahlausschusses ein Schriftführer zu bestellen. Ich schlage vor, Frau Elbert zur Schriftführerin zu ernennen. Gibt es dazu von den Mitgliedern des Bundeswahlausschusses Widerspruch? Gut. Damit ist Frau Elbert zur Schriftführerin bestellt. Nun komme ich zum Bericht über die Europawahl. Die Aufgabe des Bundeswahlausschusses in dieser Sitzung ist es, das endgültige Ergebnis der Europawahl für das Wahlgebiet zu ermitteln. Im Einzelnen sind nach § 18 Absatz 4 Europawahlgesetz und § 71 Absatz 2 Europawahlordnung festzustellen: erstens die Zahl der Wahlberechtigten, zweitens die Zahl der Wähler, drittens die Zahlen der gültigen und ungültigen Stimmen, viertens die Zahlen der auf die Wahlvorschläge der einzelnen Wahlvorschlagsberechtigten entfallenden gültigen Stimmen, fünftens die Zahl der Sitze, die auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen, und sechstens die gewählten Bewerber. Die Kreis- und Stadtwahlausschüsse waren berechtigt, vor Feststellung des endgültigen Ergebnisses im Kreis oder in der kreisfreien Stadt noch sachliche und rechnerische Korrekturen vorzunehmen. Die Landeswahlausschüsse und der Bundeswahlausschuss dürfen rechnerische Korrekturen an den von den Vorstufen ermittelten Wahlergebnissen vornehmen. Das sind die Paragraphen 69 Absatz 2, 70 Absatz 2 und 71 Absatz 2 Europawahlordnung. Aufgabe des Bundeswahlausschusses ist es, die Ergebnisse für das gesamte Wahlgebiet zusammenzustellen, die Sitzverteilung auf die zu berücksichtigenden Wahlvorschläge vorzunehmen und endgültig festzustellen, welche Bewerber gewählt worden sind. Ich habe gemäß den Vorschriften der Europawahlordnung die Wahlniederschriften der Kreis-, Stadt- und Landeswahlausschüsse geprüft und die notwendigen Ergebniszusammenstellungen und Berechnungen vorgenommen. Bei der Sitzverteilung wurde nach § 2 Absatz 3 Europawahlgesetz das Verfahren Santé-Laguë-Schepers angewandt. Alle notwendigen Unterlagen wie Wahlniederschriften und Ergebnisübersichten liegen entweder zur Einsichtnahme vor oder sind an die Beisitzerinnen und Beisitzer verteilt worden. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis in der Wahlnacht haben sich im Wesentlichen folgende Veränderungen ergeben. Die Zahl der gültigen Stimmen nach dem endgültigen Ergebnis liegt um 14.277 höher als nach dem vorläufigen Ergebnis. Das ist deutlich mehr als zur Wahl 2019. Da waren es 7.658 Stimmen. Bei den Zahlen der auf die einzelnen Parteien bzw. politischen Vereinigungen entfallenden gültigen Stimmen sind folgende Veränderungen festzustellen. CDU plus 4069, Grüne plus 1314, SPD 3017, AfD 1882, CSU 181, Die Linke 318, FDP plus 877, Die Partei plus 244, Freie Wähler plus 305, Tierschutzpartei plus 279, ÖDP plus 7, Familie plus 55, Volt plus 520, Piraten minus 90, Mera 25 plus 17, Heimat minus 38, Tierschutz hier plus 49, Verjüngungsforschung minus 127, BIC minus 27, Bündnis C plus 40, PDH minus 27, Menschliche Welt plus 76, DKP plus 6, MLDP minus 2, SGP plus 3, ABG minus 5, Die Basis minus 24. Bündnis Deutschland minus 1205, BSW plus 2808, DAWA minus 228, Klimaliste minus 95, Letzte Generation plus 46, PDV minus 462, PDF plus 517 und V-Partei hoch 3 minus 23. Die Veränderungen sind die Folge von Berichtigungen der vorläufigen Ergebnisse in Bezug auf die gültigen Stimmen in den Ländern Hamburg mit plus 4.869, Baden-Württemberg mit plus 2.821 und Brandenburg mit plus 1.436 sowie in geringerem Umfang in anderen Ländern. Die Berichtigungen in Hamburg waren infolge von Eintragungsfehlern in den Niederschriften sowie infolge von Wahlbriefen zur Europawahl vorzunehmen, die erst am Folgetag bei der Auszählung der Wahlbriefe zur Bezirksversammlungswahl gefunden wurden und im Rahmen der Nachprüfung einzubeziehen waren. Die Niederschriften der Landeswahlausschüsse gaben keinen Anlass zu Beanstandungen oder Bedenken. Auf folgende Besonderheiten bei am Wahltag sowie bei der Ermittlung und Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses in den Bundesländern weise ich aber noch mal explizit hin. Hallo, Frau Schubert, auch Sie ganz herzlich willkommen. Jetzt sind wir auch vollzählig. Aufgrund des Hochwasserereignisses am Wochenende vor der Europawahl war die Wahlvorbereitung besonders in den von Starkregen und Hochwasser stark betroffenen Gebieten erschwert. Dank des tatkräftigen Einsatzes aller Beteiligten bei den jeweiligen Gemeinden und Wahlleitungen wurden unter Hochdruck praktische Lösungen gefunden, damit die Wahl in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte. In einzelnen Gemeinden war die Verlegung von Wahllokalen erforderlich. So konnte beispielsweise in Winnenden und in Schorndorf jeweils zwei Wahllokale nicht benutzt werden, weswegen diese verlegt wurden. Soweit bereits abgesendete und bei der Gemeinde angekommene Wahlbriefe durch das Hochwasser so stark beschädigt wurden, dass eine Auszählung dieser Stimmen am Wahltag nicht mehr möglich gewesen wäre, nahmen die zuständigen Gemeinden mit den betroffenen Wahlberechtigten Kontakt auf und stellten neue Briefwahlunterlagen aus. Dabei war sichergestellt, dass die Stimme aus dem beschädigten Wahlbrief von der Zählung ausgeschlossen ist, weil die ganz komplett waren und die Wahlscheinnummer drauf war. Hinsichtlich des Versands der Briefwahlunterlagen wurde aus einzelnen Gemeinden verschiedener Bundesländer von Verzögerungen berichtet. Das lag mitunter daran, dass in manchen Gemeinden die Briefwahlunterlagen erst zu einem späteren Zeitpunkt vollständig vorlagen. So kam es zum Beispiel in der Stadt Leonberg im Landkreis Böblingen aufgrund der verzögerten Lieferung der Kommunalwahlstimmzettel zunächst zu Verzögerungen beim Versand der Briefwahlunterlagen. Nachdem der Landeswahlleiterin bekannt wurde, dass einige Wahlberechtigte die Briefwahlunterlagen für die Europawahl deshalb nicht bekommen haben, da die Stimmzettel für die Kommunalwahl nicht vorlagen, bat sie alle Gemeinden darum, den Wahlberechtigten, die in Kürze bis zum Wahltag oder länger verreist sind, die Briefwahlunterlagen für die Europawahl unverzüglich auszugeben, auch wenn die Stimmzettel für die Kommunalwahlen noch nicht vollständig vorliegen. Am 15.05.2024 lagen in der Stadt etwa 5.000 und am 21.05.2024 über 6.000 unbearbeitete Briefwahlanträge vor. Diese konnten jedoch alle dann abgearbeitet werden vor dem Wahltag. Auch bei der Stadt Waiblingen im Rems-Murr-Kreis konnten die Briefwahlunterlagen erst verhältnismäßig spät versendet werden, da die Gemeinderats- und Ortschaftsratsstimmzettel erst spät geliefert wurden. Auch wurde von Fällen längerer Postlaufzeiten beim Versand von Briefwahlunterlagen an die Wahlberechtigten berichtet. Die Landes- und Kreis- bzw. Stadtwahlleitungen und ich sowie die Gemeinden haben Kontakt mit den jeweils zuständigen Postdienstleistern aufgenommen, um jeweils kurzfristig eine Klärung des Sachverhalts herbeizuführen. Die Postdienstleister teilten mit, dass das Zustellpersonal für eine priorisierte Bearbeitung der Briefwahlunterlagen bzw. der farbigen Wahlbriefe sensibilisiert wurden. Zudem wurde durch verschiedene Pressemitteilungen und anderweitige Informationen der Öffentlichkeit sowohl auf Gemeinde- und Kreisebene als auch auf Landes- und Bundesebene verstärkte Aufklärungsarbeit darüber betrieben, welche Möglichkeiten für Betroffene im Falle eines Nichtzugangs der Briefwahlunterlagen bestehen. Die größer werdende Anzahl an Brieffehlern und die Abwicklung verschiedener Klärungsvorgänge stellt dabei auch für die zuständigen Gemeindebehörden eine organisatorische und logistische Herausforderung dar. Die Landeswahlleitung und ich werden in der gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern und für Heimat auf Grundlage der Rückmeldungen in den Bundesländern eruieren, welche Maßnahmen wir im Hinblick auf die steigende Anzahl an Brieffehlern getroffen werden können. Also wir müssen die Organisation der Briefwahl verbessern aus unserer Sicht. In einzelnen Gemeinden kam es am Wahltag zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Wahlhandlungen oder zu verspäteten Öffnungszeiten von Wahlräumen. In einem Wahllokal in Hamburg konnte die Wahlhandlung erst mit einer Verzögerung von bis zu einer knappen Stunde begonnen werden. Grund hierfür war, dass der passende Schlüssel für das Gebäude nicht verfügbar war und die Tür aufgebrochen werden musste. Die Kreiswahlleitung fuhr umgehend zum Wahllokal, um die Öffnung zu organisieren. Zwei Personen wollten nicht bis zur Öffnung warten. Auch in Würzburg standen die Wahlurnen für zwei Wahllokale in einem verschlossenen Raum, sodass erst kurz nach neun mit der Wahlhandlung begonnen werden konnte, nachdem eine Person mit dem Generalschlüssel geöffnet hat. Die Wählerinnen und Wähler zeigten Verständnis und kamen erneut, also keinen Abbruch. In insgesamt sieben Wahllokalen der Stadt Freiburg im Breisgau waren vorübergehend die Stimmzettel der Europawahl ausgegangen. Nachdem diese geliefert wurden, konnte nach der Niederschrift des Landeswahlausschusses alle wartenden und noch bis 18 Uhr eintreffenden Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Die Wahllokale schlossen dann zwischen 18:45 und 19:15 Uhr. Nach Angaben eines Wahlvorstands sind nur vereinzelt Wahlberechtigte nach Hause gegangen, ohne ihre Stimme abzugeben. In einem Wahllokal in Mainz-Mombach kam es infolge eines hohen Aufkommens an Urnenwählern dazu, dass kurz vor 18 Uhr die Stimmzettel für die Europawahl ausgingen. Die insgesamt 16 Personen, die sich um 18 Uhr im Wahlraum befanden, wurden darauf hingewiesen, dass die Stimmzettel für die Europawahl gleich ankämen. Aus den ca. 250 Meter entfernten weiteren Stimmbezirken, in denen noch ausreichend Stimmzettel zur Verfügung hatten, wurden die Stimmzettel für die Europawahl aufgestockt. Gegen 18.20 Uhr waren die Wahlhandlungen abgeschlossen. Von einer Wartezeit von mehr als 30 Minuten ist nicht auszugehen. In der Stadt Köln kam es in einem Wahllokal infolge eines Polizeieinsatzes gegen 11.20 Uhr zu einer etwa 30-minütigen Wahlunterbrechung. Grund hierfür waren störende Handlungen eines Wahlberechtigten mit zwei weiteren Personen, bei welchem die Wahlurne angehoben und kräftig gerüttelt wurde. Aufgrund des aggressiven Auftretens der betreffenden Personen hat der Wahlvorsteher die Polizei gerufen. Welche die Wahlhandlung bei ihrem Eintreffen unterbrochen hat, können ordnungsgemäße Zustände durch Einschreiten des Wahlvorstandes oder das Verständigung der Gemeindebehörde nicht hergestellt werden, ist auch die Polizei hinzuzuziehen. Die Urnen wurden dann wieder ordnungsgemäß verschlossen und zusätzlich versiegelt. Die Wahlhandlung wurde gegen 11.50 Uhr von der Polizei wieder freigegeben. Der Briefkasten des Rathauses der Gemeinde Wilhelmsdorf im Landkreis Ravensburg wurde in der Nacht vom 8.6. auf den 9.6., also am Wahlsonntag, aufgebrochen. Vor dem aufgebrochenen Briefkasten, also in der Nacht zum Wahlsonntag, vor dem aufgebrochenen Briefkasten lagen ca. 80 Wahlbriefe, davon 20 Europawahlbriefe. Diese Wahlbriefe waren zwar nass und dreckig, konnten aber am Wahlabend gelesen und ausgewertet werden. Im Laufe des Wahltages wurden von Spaziergängern in einem nahegelegenen Waldstück weitere ca. 50 Wahlbriefe gefunden, davon 40 Europawahlbriefe. Diese konnten ganz überwiegend gelesen und in die Ergebnisermittlung einbezogen werden. Bei den Unterlagen, die so stark beschädigt waren, dass sie nicht mehr in die Ergebnisermittlung einbezogen werden konnten, handelt es sich nach Angaben der Kriminalpolizei um drei Wahlbriefe der Europawahl. Zudem wurde von einzelnen Fällen berichtet, in welchen es am Wahltag und in der Wahlnacht Auseinandersetzungen oder Uneinigkeit hinsichtlich der Befugnisse von Wahlbeobachtern und Wahlbeobachterinnen gab. Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl aus Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 und 2 Grundgesetz sieht vor, dass die wesentlichen Schritte der Wahl öffentlicher Überprüfbarkeit unterliegen. Die Öffentlichkeit sichert die Ordnungsgemäßheit und Nachvollziehbarkeit der Wahlvorgänge. Während der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses hat gemäß § 47 Europawahlordnung jedermann Zutritt zum Wahlraum, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich ist. Das Zutrittsrecht findet demnach seine Grenze, wenn das Wahlgeschäft gestört würde. In wenigen Einzelfällen wurde die Wahlhandlung beziehungsweise die Stimmauszählung wiederholt in einer Weise gestört, welche dazu führte, dass Personen des Wahlraums verwiesen werden mussten. Es ist essentiell, dass Wahlvorstände ungehindert ihren Aufgaben nachkommen können, um eine ordnungsgemäße Wahl sicherzustellen. Der Schutz des Wahlvorstands muss uns daher auch ein wichtiges Anliegen sein. Wir werden daher die Vorfälle mit den Landeswahlleitungen erörtern und Optimierungsmaßnahmen auch für Konkretisierung der Regeln besprechen. Dann haben wir noch weitere Vorfälle. In Pankow und Treptow-Köpenick in Berlin wurden Mitte Mai 2024 in einigen Fällen versehentlich Musterstimmzettel statt regulärer Stimmzettel verschickt. In Treptow-Köpenick handelt es sich dabei insgesamt um 300 Stimmzettel. In Pankow haben 50 Wahlscheinempfänger solche Stimmzettel erhalten. Auf dem Musterstimmzettel stand in großen Lettern Muster. Die betroffenen Wahlberechtigten wurden durch eine Pressemitteilung vom 16. Mai 2024 der Landeswahlleitung dazu angehalten, diese Musterstimmzettel nicht zu verwenden. Wahlberechtigte, die einen solchen Musterstimmzettel erhalten haben, wurden gebeten, sich umgehend beim Bezirkswahlamt zu melden, damit die Stimmzettel ausgetauscht werden. Am Ende waren noch 86 Musterstimmzettel in die Auszählung gelangt und die wurden dann für ungültig erklärt. 78 in Treptow-Köpenick und 8 in Pankow. Aufgrund eines technischen Fehlers erhielten ca. 311.000 Wahlbenachrichtigungen im Kreis Recklinghausen, hatten keinen Hinweis auf die Wahlzeit am Tag der Europawahl nach § 18 Absatz 1 Nummer 3 Europawahlordnung. Die betroffenen Städte Castrop-Rauxel, Dorsten, Mahl, Ohr, Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop haben daraufhin rechtzeitig vor dem Wahltag eine ergänzende Mitteilung an alle Wahlberechtigten versandt. Daneben wurden entsprechende Hinweise auf der Internetseite und in den sozialen Medien der jeweiligen Stadt sowie Aushänge an den öffentlichen Gebäuden gemacht. So, insgesamt, das ist jetzt die Auswahl der hier von mir vorgetragenen Vorfälle. Insgesamt handelt es sich bei den geschilderten Vorkommnissen um eine Auswahl eben an besonders bemerkenswerten Umständen. Die Bundeswahlleiterin und die Landeswahlleitungen werden diese Vorfälle im Rahmen der Evaluation der Europawahl aufarbeiten und natürlich auch alle, die sie noch als Bundeswahlausschussmitglieder schriftlich erhalten haben. Die Feststellungen der Kreis- und Stadtwahlausschüsse sind für den jeweiligen Landeswahlausschuss und den Bundeswahlausschuss bindend nach § 70 Absatz 2 Satz 3 und § 71 Absatz 2 Satz 3 Europawahlordnung dürfen wir nur rechnerische Korrekturen vornehmen. Deshalb frage ich Sie jetzt als Beisitzerinnen und Beisitzer, ob Sie zu den am 1. Juli 2024 elektronisch zur Verfügung gestellten Unterlagen, die wir Ihnen auch noch mal als Tischvorlage ausgehändigt haben, noch Diskussionsaussprachebedarf haben, ob Sie noch mal Details einsehen wollen, denn wir haben ja auch die Originalberichte mit. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Ich habe zu den Zahlen keine Nachfrage, aber eine andere Nachfrage. Sie hatten ja erwähnt, dass vielfach Stimmzettel nicht in ausreichender Anzahl zur Verfügung standen. Mich würde mal interessieren, nach welchen Kriterien denn die Zahl der zur Verfügung zu stellenden Wahlunterlagen berechnet wird. Es scheint mir irgendwie systematische Fehler vorzulegen, denn auch bei der Wahl in Berlin zum Bundestag und auch zum Abgeordnetenhaus waren ja vielfach Vorkommnisse konstatiert worden, wo eben auch zu wenige Stimmzettel vorhanden waren. Wie kann das dann in Zukunft besser gestaltet werden, dass solche eklatanten Mängel jedenfalls im Einzelfall nicht mehr vorkommen?
Also ich habe jetzt bei dieser Wahl nicht das Gefühl gehabt, dass es systematisch war, denn es waren relativ wenige Wahllokale auch in Freiburg. Also es war auch nicht so relevant wie in Berlin. Es waren auch nicht so viele Wahllokale. Generell wird die Berechnung je nach Land, das hängt sich ist ein bisschen unterschiedlich in den Ländern, teilweise vom Landeswahlleiter gemacht, in der Regel aber auch auf kommunaler Ebene, dass man eben ausrechnet, wie viele Stimmen man in ein Urnenwahl, also wie viele Wahlzettel man in ein Urnenwahllokal bringt. Und wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wir werden es jetzt auch noch mal mit den Landeswahlleitungen machen, weil auf der sicheren Seite ist man natürlich, wenn man 100% aller Wahlberechtigten eine Stimme hat und einen Zettel hat. Und man kann allerdings natürlich weder von uns aus noch von den Landeswahlleitungen aus alles kontrollieren, denn es ist Sache der Gemeinden, die Stimmzettel in die Urnenwahllokale zu bringen. Das heißt, das können Sie von hier, also wir als BWA können das nicht kontrollieren. Wir können nur appellieren. Frau von Notz.
Ja, aber vielleicht könnte man da schon noch mal einen allgemeinen Hinweis machen, auch mit Blick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ja auch ganz deutlich gesagt haben, es sind ausreichend bei Wahlbeginn ausreichend Stimmzettel vorzuhalten. Ja. Es ist nicht mit Nachlieferungen zu planen, sondern von Anfang an müssen die da sein und eigentlich auch ausgehend von 100% der Wahlberechtigten.
Wir haben das auch schon bemerkt, dass Landeswahlleitungen mehr drucken lassen und darauf achten. Wir werden es noch mal mit den Landeswahlleitungen auch in die Handreichung tun, denn ich sage mal, jedes Wahllokal, wo Stimmen ausgehen, ist eines zu viel. Deswegen haben wir es ja hier auch, obwohl es ganz sicherlich nicht wahlentscheidend war, mal aufgeführt. Wir fanden es auch bemerkenswert.
Ist ja auch ein schlechtes Symbol, wenn man die niedrige Wahlbeteiligung schon antizipiert. Wir alle wünschen doch eine möglichst hohe Wahlbeteiligung.
Und wir hatten ja auch eine hohe Wahlbeteiligung zur Europawahl. Und wir müssen ja auch, also die Wahlbeteiligung bei der Europawahl steigt ja auch ganz generell. Frau von Notz.
Also ich frage mich insgesamt, ob Sie das eventuell machen oder vielleicht auch schon lange gemacht haben, dass man sich einmal diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch mal vornimmt und Hinweise formuliert. Also da geht es also auch zum Beispiel Schlüssel. Ich meine, dass man vorher prüft, dass Leute, die einen Schlüssel zu dem Raum haben, in dem gewählt werden soll, scheint mir jetzt auch keine Rocket Science, aber Nein. hilft vielleicht trotzdem noch mal ein Hinweis. Auch der Hinweis, dass auch wenn Zettel ausgehen oder es zu irgendwas kommt, auf gar keinen Fall das Wahllokal geschlossen wird, dass die Öffentlichkeit, also solche Sachen, ist vielleicht sinnvoll, weil ja nicht das auf kommunaler Ebene vielleicht nicht so stark rezipiert wird dann.
Wir machen es immer, also wir haben es schon mal gemacht und wir machen es auch noch mal. Wir gucken auch immer, weil es ja auch so allgemeine Schulungsunterlagen gibt, dass sowas drin ist. Man muss aber sagen, uns als Bundeswahlausschuss und auch uns als Bundeswahlleitung, ist da, wir können immer nur appellieren, informieren. Und wir müssen auch aufpassen, das merkt man bei Gemeinden wie auch bei, wir machen ja so eine Statistik wie bei Befragten, wenn der Text zu lang wird, liest ihn auch keiner mehr. Also wir müssen auch immer gucken, dass das noch lesbar bleibt. Aber ich denke, wir werden noch mal so eine sehr praktische Handreichung in Stichworten oder so noch mal auch noch mal mit den Landeswahlleitungen zusammen machen. Ne? Herr Risse.
Also ich habe ja schon oft auch örtliche Wahlhelfer gemacht, nicht bei Bundestagswahlen in den vergangenen Jahren, aber bei Landtags- und Kommunalwahlen schon. Und das, was man als Hinweistext kriegt, das ist schon sehr lang. Und ich bin nicht sicher, ob ich immer alles gelesen habe. Das muss ich jetzt auch ehrlich dazugeben. Das ist irgendwann ein Problem. Weil da fängt man an zu lesen und da ist ja alles selbstverständlich und dann liest man vielleicht doch nicht so genau. Deshalb zu lang darf es auch nicht sein. Die Schwierigkeit bleibt uns erhalten.
Frau Schubert.
Also als Berliner Abgeordnete bin ich ja auch etwas gebeutelt von Neuwahlen und schiefgegangenen Wahlen. Deswegen einfach meine Frage, wäre es nicht auch eine Variante, dass man mit den Landeswahlleitungen sowas wie Online-Seminare entwickelt, die dann mit den Gemeinden einerseits und andererseits mit den Wahlvorstehern zumindest irgendwie machen? Weil wenn, also ich meine, ich kenne das auch, wenn der Text zu lang ist und man hat keine Zeit, dann liest man ihn halt nicht. Wenn man so ein Online-Seminar anbietet, dann ist zumindest für diejenigen, die weniger textaffin und mehr Video oder
machen ja die Landeswahl.
Akustikaffin sind, dass vielleicht dann die Hemmschwelle geringer, sich das alles am Verfahren anzuschauen. Weil oft sind es ja wirklich einfache Fehler, die dann zu bösen Folgewirkungen führen.
Ja, die Gemeinden machen das in Teilen und auch teilweise die Landeswahlleitungen. Also in Berlin zum Beispiel, die bieten das auch vom Senat aus inzwischen an, wenn ich das richtig sehe. Die haben, wobei die auch ganz massiv ihr Angebot natürlich verbessert haben. Aber wir werden das auch noch mal, wir machen ja immer eine Evaluationssitzung mit den Landeswahlleitern. Wir werden mit denen noch mal besprechen, wie man das optimieren kann. Man darf nur eins auch nicht vergessen, wir sind denen gegenüber auf gar keinen Fall weisungsberechtigt und viele Sachen fallen in den originären Zuständigkeitsbereich der Landeswahlleitungen. Da können wir nur auf Wunsch der Landeswahlleitungen unterstützen. Sonst wären wir auch sozusagen übergriffig. Das funktioniert nicht wirklich. Okay, gibt es sonst noch Fragen zu oder Diskussionsbedarf? Gut, wenn keiner mehr Fragen oder Diskussionsbedarf hat, dann kommen wir jetzt mal zur Feststellung des Wahlergebnisses. Die Niederschriften der Landeswahlausschüsse, die die Grundlage für die Feststellung des Wahlergebnisses für das gesamte Wahlgebiet bilden, geben zu Beanstandungen und Bedenken keinen Anlass. Die Feststellung des Gesamtergebnisses für das Wahlgebiet, siehe hierzu auch die Anlage 1.1, Zahlen der Wahlberechtigten, Wählerinnen und Wähler, gültigen und ungültigen Stimmen und auf die Wahlvorschläge entfallenden gültigen Stimmen. Die endgültigen Zahlen der Wahlberechtigten, Wähler, gültigen und ungültigen Stimmen sowie der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden gültigen Stimmen nach § 71 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 Europawahlordnung lauten wie folgt. Wahlberechtigte 61.963.020. Wähler und Wahlbeteiligung 40.114.939. oder 64,7%. Ungültige Stimmen 304.450 oder 0,8%. Gültige Stimmen 39.810.489 oder 99,2%. Ich komme zu den Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden gültigen Stimmen. CDU 9.435.636 oder 23,7%. Grüne 4.738.227, 11,9%. SPD 5.551.545, 13,9%. AfD 6.325.890 oder 15,9%. CSU 2.513.481 oder 6,3%. Die Linke 1.091.586 oder 2,7%. FDP 2.061.334 oder 5,2%. Die Partei 775.636, 1,9%. Freie Wähler 1.062.437 oder 2,7%. Tierschutzpartei 570.777 oder 1,4%. ÖDP 257.975 oder 0,6%. Familie 244.030, 0,6%. Volt 1.023.681 oder 2,6%. Piraten 186.683 Stimmen oder 0,5%. Mera 25, 118.633 oder 0,3%. Heimat 40.968 oder Stimmen oder 0,1%. Tierschutz hier 173.492 Stimmen bzw. 0,4%. Verjüngungsforschung 18.808 oder 0,0%. BIC 31.114 Stimmen, 0,1%. Bündnis C 75.093 Stimmen oder 0,2%. PDH 82.284 Stimmen oder 0,2%. Menschliche Welt 54.174 Stimmen oder 0,1%. DKP 14.951 Stimmen oder 0,0%. MLDP 13.551 Stimmen, 0,0%. SGP 5.926 Stimmen, 0,0%. ABG 26.501 Stimmen, 0,1%. Die Basis 99.478 Stimmen 0,2%, Bündnis Deutschland 163.272 Stimmen 0,4%, BSW 2.456.460 Stimmen 6,2%, DAWA 148.496 Stimmen 0,4%, Klimaliste 31.409 Stimmen 0,1%, letzte Generation 104.386 Stimmen 0,3%, PDV 29.046 0,1%, PDF 228.148 Stimmen 0,6%, V-Partei hoch 3 55.417 Stimmen oder 0,1%. Bei der PDH habe ich mich versprochen, es sind 82.248 Stimmen. Ich glaube, da habe ich 84 gesagt. Genau. Die Feststellung der auf die Parteien politischen Vereinigungen entfallenden Sitze. Ohne Sperrklausel sind alle Parteien und politischen Vereinigungen, die zur Wahl standen, bei der Ermittlung der Sitzzuteilung zu berücksichtigen. Gemäß Anlage 2.1 Wahlvorschläge, die an der Verteilung der Sitze teilnehmen, und der Anlage 2.2 Wahlvorschläge, die an der Verteilung der bei der Sitze unberücksichtigt bleiben. Unter Anwendung des Verfahrens Santé-Laguë-Schepers errechnet sich folgende Sitzverteilung. Die ist in Anlage 3 die Zahl der Sitze, die auf die einzelnen zu berücksichtigenden Wahlvorschläge entfallen. CDU 23, Grüne 12, SPD 14, AfD 15, CSU 6, Die Linke 3, FDP 5, Die Partei 2, Freie Wähler 3, Tierschutzpartei 1, ÖDP 1, Familie 1, Volt 3, BSW 6, PDF 1, also insgesamt 96 Sitze. Die Zahl der auf die einzelnen Listen für ein Land entfallenden Sitze der CDU, Anlage 3, Zahl der Sitze, die auf die einzelnen zu berücksichtigen Wahlvorschläge entfallen, beträgt für Schleswig-Holstein 1, Hamburg keiner, Niedersachsen 3, Bremen keiner, Nordrhein-Westfalen 6, Hessen 2, Rheinland-Pfalz 2, Baden-Württemberg 4, Saarland keiner, Berlin einer, Brandenburg einer, Mecklenburg-Vorpommern keiner, Sachsen 1, Sachsen-Anhalt 1, Thüringen 1, also zusammen 23. So, liebe Beisitzerinnen und Beisitzer, ich bitte nunmehr um Abstimmung der zu den Anlagen 1.1 Zahl der Wahlberechtigten, der Wählerinnen und Wähler, der gültigen und ungültigen Stimmen sowie Zahlen der auf die Wahlvorschläge entfallenden gültigen Stimmen. 1.2 Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschlagsberechtigten einer Listenverbindung entfallenden gültigen Stimmen. 2.1 Wahlvorschläge, die an der Verteilung der Sitze teilnehmen. 2.2 Wahlvorschläge, die an der Verteilung der Sitze unberücksichtigt bleiben. Und 3 Zahl der Sitze, die auf die einzelnen zu berücksichtigenden Wahlvorschläge entfallen. Ich muss jetzt auch abstimmen, dass ich Sie erst um die Ja-Stimmen bitte. Ja.
Eine kurze Frage. Sie haben ja sehr viele Zahlen vorgelesen. Wenn ich mir die Verteilung der Liste anschaue, da ist ein Divisor gewählt von 409.000. Ja. Wo kommt der her? Ich meine, da steht eine Divisorspanne zwischen 408.000 paar zerquetschte und 409.000 paar zerquetschte. Und Sie haben jetzt 409.000 ausgewählt. Wie kommt man da drauf?
Wie soll man das einfach erklären? Das sind.
Nein, ich frage deshalb, das hat den Hintergrund. Also, wenn man den geringstmöglichen genommen hätte, dann hätte die AfD 15,5 und vielleicht ein Sitzchen mehr bekommen. Deshalb frage ich. Aber Sie haben jetzt einfach so ungefähr die Mittel. Der Mittelwert ist ja auch nicht. So ungefähr in der Mitte irgendwas genommen.
Ja, aber der Divisor in der Spanne ist unerheblich. Selbst also das mit den 15,5, das sind garantiert kaufmännisch hintergerundet 15,5. Aber wenn ich auf die zweite Stelle gehe, 15,49. Weil der Divisor in dieser Spanne führt nie zu einer Veränderung. Das können wir, also das würde ich Ihnen gerne mal außerhalb der Sitzung zeigen. Das kann man nämlich an diesem Verfahren gut zeigen, wie diese Divisoren sind. Der Divisor ist unerheblich, ob du einen in der Mitte nimmst. Nur die Rundung sieht dann besser aus. Wir geben den Divisor an, aber ich kann Ihnen zeigen, wenn ich den rechten und den linken nehme, sie kommen nie über die kaufmännische Rundung bei keiner Partei. Das können wir Ihnen mal zeigen.
Okay.
Also wirklich.
Ich bin jetzt auch kein Mathematiker. Das fiel mir jetzt nur auf. Da dachte ich, warum nimmt man nicht die Mitte, sondern irgendwie was anderes?
Ja, also Sie nehmen normalerweise welche in der Mitte, weil Sie dann, wie soll ich das erklären? Weil da am wenigsten, meist kommt man dann ganz gut auf die kaufmännische, also auf die Rundung, sieht besser aus. Aber wir könnten Ihnen auch irgendeine Zahl da reinsetzen, objektiv.
Okay.
Solange ich in der Spanne bleibe. Ich würde es Ihnen gerne erklären, aber außerhalb der Sitzung, Ihnen allen gern, wenn Sie möchten.
Vielleicht nur ganz kurz, wo kommt denn die Spanne her?
Die ist vorgegeben. Ich würde vorschlagen, Herr Neumann, sagen Sie mal was dazu. Oder Frau Elbert. Ja, Herr Neumann, sprechen Sie sich mal aus, weil wenn ich das jetzt auch noch erklären muss.
Ja. Also die Divisorspanne im ersten Schritt ergibt sich aus der Anzahl der gültigen Stimmen und die zu vergebenden Sitzanzahlen, also 96 in dem Fall. Dann gibt es ein iteratives Verfahren, nennt sich das. Das heißt, man schaut kaufmännisch, ob tatsächlich dann 96 Sitze zustande kommen. Jetzt bei dieser Wahl ist es im ersten Schritt nicht gelungen. Das heißt, man muss den Divisor je nachdem entweder herauf- oder heruntersetzen, bis man die Spanne entdeckt hat. Also ein iteratives Verfahren kann man mathematisch aber auch recht schnell in wenigen Sekunden auch errechnen. Und im zweiten Schritt wählt man dann in der ermittelten Divisorspanne einen Divisor, mit dem man dann weiter auch die weiteren Berechnungen durchführt. Und dann haben wir uns entsprechend für diesen Divisor entschieden. Aber innerhalb der Spanne kommt man immer dann auch mathematisch zu diesen 96 zu vergebenen Sitzergebnissen.
Okay, weil ich jetzt gerade, wenn ich noch eine Bemerkung machen darf,
klar,
weil ich jetzt gerade hier meinen Taschenrechner bemüht habe. Und wenn ich bei uns den Divisor, also mit uns meine ich jetzt die AfD, ne, wenn ich diese 6.325.890 durch den allerkleinsten Divisor mit den Nachkommastellen sogar teile, komme ich exakt auf 15,5. Und das wäre ja dann, würde abgerundet,
das
oder?
Das kann, ja, da bist du dann auch noch abgerundet.
Bei 15,5 wird abgerundet, bei 15,5000?
Bei 000, das müssten Sie mir zeigen. Es kann nicht drüber liegen.
Also teilen Sie mal die 6.325.890 durch 408.121,935. Da kommt bei mir exakt 15,5 raus. Habe ich auch überrascht, dass es so eine mehr oder weniger runde Zahl ist.
Also du hast wie viele Stimmen für die? Du darfst ja auch nicht nur die AfD betrachten. Du hast hier dieses Gesamtproblem. 6, 3, 2, 5, 8, 9, 0.
Und jetzt den kleinsten Divisor.
Welchen kleinsten Divisor habt ihr in der Anlage? Es kann nämlich eigentlich nicht vorkommen, das wäre ein ganz, ganz großer Zufall, wenn ihr dann kommt. Ihr kommt wirklich auf 5-0?
Meine auch.
Das wäre gespalten. Also, das ist eigentlich trotzdem nicht ein Sitz mehr. Nee, ist korrekt. Du bist ja nur bei 5-0. Ich würde. Ach so, du musst 36 angeben. Habt ihr mal 36 eingegeben? Weil da steht größer, nicht größer gleich.
Ah, okay.
Ihr müsst dann einen mehr ziehen. Da musst du sagen 408.121.936 und nur bei der oberen Grenze waren größer gleich.
Okay, 6.
Deswegen kommt ihr mit der unteren Grenze. Deswegen gibt die auch genau da die 0,5. Deswegen muss es größer sein. Also, sonst hätten wir uns
400.
Verrechnet. Das haben wir nicht. Nein, das haben wir A dreimal nachgerechnet, B haben wir es mit dem Computer errechnet von Hand. Wenn Sie die 36 geben, dann kommen Sie ganz, ganz geringfügig unter die 0,5.
Also bei mir kommt auch wieder 15,5 dann raus.
Nein, dann. Das kann nicht, sein.
Ich habe jetzt aber nur so einen iPhone-Rechner.
Sie müssen bei Ihrem Taschenrechner dann die unendliche Zahl der Nachkommastellen angeben, weil es kann nicht sein, dass zwei Zahlen exakt das Gleiche geben. Und es kann sein, dass der Ihnen nicht die volle Nachkommastellenzahl gibt.
Wie das jetzt hier geht, weiß ich natürlich nicht.
Ach Mensch, Leute. Frau Elbert, dann muss es mal hier in das Excel eingeben. Ja, ich weiß, es hätten 17.000 Stimmen mehr sein müssen für einen Sitz. Es ist nicht an, also es, auch deswegen, wir haben es ja umgekehrt ausgerechnet, weil es bei der AfD am knappsten war. Sie hätten 17.000 Stimmen mehr haben müssen, um einen Sitz mehr zu haben. Das geht nämlich, ist nämlich relevant für die Mandatsrelevanz von eventuellen Wahlfehlern. Deswegen rechnen wir auch immer aus, ob jemand mit wenigen Stimmen mehr Sitze gekriegt hat. Und das wären bei der AfD 17.000 mehr gewesen.
Also der Nachbar hat tatsächlich 15,49999.
Ja, irgendwas. Das liegt an der Taschenrechnereinstellung. Aber ich würde es wirklich allen Mitgliedern des Wahlausschusses gern erklären, aber dafür würde ich Sie gern dann alle nach Wiesbaden einladen, wie man das macht, weil da können wir es besser zeigen.
Vielleicht komme ich mal vorbei, wenn ich Zeit habe. Okay. Also
dann laden wir Sie alle ein nach Wiesbaden, dann können wir Ihnen mal zeigen, wie so Mandatsberechnungen gehen, okay? Frau Elbert, vor der Bundestagswahl.
Gut, dann habe ich jetzt keine weiteren Fragen.
Herr Brandner, zur Korrektur. Wir haben Ihnen das geschickt. Ich habe eben 17.000 gesagt. Wir haben Ihnen das, wir haben ausgerechnet, 19.591 Stimmen hätte die AfD mehr haben müssen für einen Sitz. Tut. Können wir nichts machen. Also ist richtig, was wir errechnet haben. Und wir zeigen Ihnen allen das mal. Ich habe den Eindruck, das würde Sie alle interessieren. Laden wir mal alle ein. Im Herbst, denke ich, wenn es geht. Oder? Zeigen wir mal allen. Allen. Naja, es ist ja der Bundeswahlausschuss für die Europawahl. Wir müssen ja den Ex, also die alten Mitglieder des Bundeswahlausschusses für die Europawahl, laden wir an. Das ist für uns dann unabhängig von den Landtagswahlen. Aber wir laden ein. So, jetzt muss ich aber wirklich zur Abstimmung kommen. Wer stimmt jetzt nochmal für die Anlagen 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 und 3? Wer stimmt denen zu von Ihnen? Eins, alle? Einstimmig? Gut, danke. Damit habe ich auch keine Nein-Stimmen. So, Feststellung der Gewählten. Entsprechend der in den Wahlvorschlägen festgelegten Reihenfolge gelten die in Anlage 4, die Ihnen als Tischvorlage vorliegt, aufgeführten Bewerberinnen und Bewerber als endgültig gewählt. Ich bitte nunmehr um Abstimmung über die getroffenen Feststellungen. Wer stimmt auch dabei mit Ja, also zu Anlage 4, Liste der Gewählten? Können Sie? Ich bitte um Handzeichen. Auch einstimmig. Danke. Herr Neumann, ich bitte Sie, nun die Anlagen 1 bis 4 im Sitzungsraum auszulegen. Ich bitte Sie als Beisitzerinnen und Beisitzer, die Niederschrift sowie die in ihr genannten Anlagen und die Niederschrift und die der Niederschrift beigefügten Zusammenstellungen des Wahlergebnisses nach Kreisen, kreisfreien Städten und Ländern zu unterzeichnen. Das ist die Anlage B. Und ich würde jetzt, soll ich die Sitzung jetzt, wollen wir unterbrechen, das erst alle unterschreiben? Nein, ne, wir machen weiter. Nach § 72 Absatz 1 in Verbindung mit § 79 Absatz 1 Europawahlordnung wird das endgültige Wahlergebnis für das Wahlgebiet mit den in § 71 Absatz 2 Satz 2 Europawahlordnung bezeichneten Angaben der Verteilung der Sitze auf die Vorschlagsberechtigten und deren Wahlvorschläge sowie den Namen der im Wahlgebiet gewählten Bewerberinnen und Bewerber im Bundesanzeiger öffentlich bekannt gemacht. Die vorläufig Gewählten wurden von mir mit Schreiben vom 10. Juni 2024 bereits benachrichtigt. Eine förmliche Erklärung der Annahme der Wahl seitens der Gewählten ist nicht erforderlich. Eine Ablehnung des Erwerbs der Mitgliedschaft muss nach § 21 Absatz 1 des Europawahlgesetzes vor der ersten Sitzung des Europäischen Parlaments nach der Wahl gegenüber der Bundeswahlleiterin schriftlich erfolgen. Der Erwerb der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament erfolgt mit der Öffnung der ersten Sitzung des Europäischen Parlaments nach der Wahl. Diese wird nach meiner Kenntnis am 16. Juli 2024 stattfinden. Im Anschluss an diese Sitzung teile ich der Präsidentin des Deutschen Bundestags die Namen der Gewählten mit. Die Bundestagspräsidentin übermittelt das gesamte Wahlergebnis an die Präsidentin des Europäischen Parlaments. So, jetzt komme ich noch zu den Rechtsmitteln. Ich weise darauf hin, dass nach § 26 Europawahlgesetz in Verbindung mit den Vorschriften des Wahlprüfungsgesetzes binnen einer Frist von 2 Monaten nach dem Wahltag Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl eingelegt werden kann. Der Einspruch ist schriftlich beim Deutschen Bundestag einzureichen und zu begründen. Gibt es von Ihrer Seite aus jetzt noch Aussprachebedarf? Dann schließe ich die Sitzung und danke den Beisitzerinnen und Beisitzern sowie meinen Mitarbeitenden. Herr Risse.
Als langjähriges, sozusagen dienstältestes Mitglied
dieses Gremiums möchte ich ein paar Worte noch sagen, nämlich des Dankes an die Bundeswahlleiterin, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Teil hier sind, aber zu einem großen Teil eben nicht hier sind, sondern in Wiesbaden sind. Es ist doch eine ganze Reihe an Koordinationsbedarf, jede Menge Sorgfalt nötig in den verschiedenen Arbeitsbereichen, da die mehr juristische Arbeit hier und die viele Rechnerei, die da nötig ist. Und die Presse ist ja auch immer am Ball. Und ja, das ist wieder mal gelungen. Und gerade diese letzte Diskussion um das detaillierte Zahlenwerk hat gezeigt, wie viel Detailarbeit ja auch wirklich geleistet wird, die man von hier aus gar nicht sieht. Ich habe auch den Eindruck gewonnen, dass die Zusammenarbeit in den verschiedenen hierarchischen Ebenen in Wiesbaden prima läuft. Und das trägt sicher auch dazu bei, dass ein gutes Wahlergebnis, eine gute Arbeit dieser Behörde und auch dieses Bundeswahlausschusses zustande kommt. Und dafür, glaube ich, spreche ich im Namen aller Beisitzer, wenn ich dafür ganz herzlich danke.
Ja, wir danken ganz herzlich für diesen Dank und freuen uns sehr, dass wir es auch zu Ihrer Zufriedenheit vorbereitet haben und durchgeführt haben. Ja, wir danken Ihnen auch und ich schließe jetzt die Sitzung und ich bitte die Beisitzerinnen und Beisitzer noch kurz zu bleiben. Sie wissen, die Unterschriften müssen geleistet werden. Besten Dank.